Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Dienstag, der 17. Oktober. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine – Die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Russland ist in der Nacht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit dem Versuch gescheitert, eine Nahostresolution durchzusetzen. In der wird zu einem Waffenstillstand aufgerufen, aber die Terrorangriffe der Hamas werden gar nicht erwähnt. Zeigt sich da, dass Russland sich der Linie des Iran annähert?
Also, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, Russland spielt sein eigenes Spiel. Interessant ist, glaube ich, eher, dass Russland hier Israel, ich will nicht sagen vor den Kopf stößt, aber doch da sich extrem unfreundlich zeigt. Ich versuche das mal so diplomatisch zu sagen. Während gleichzeitig sich Israel ja aus dem Ukraine-Konflikt oder dem russischen Angriffskrieg weitgehend rausgehalten hat. Das hat was damit zu tun, dass viele Menschen in Israel aus Russland oder der ehemaligen Sowjetunion stammen und es eigentlich deswegen so eine Art von gesellschaftlicher Verbindung eigentlich gibt. Und dass das jetzt auf einmal nicht auftaucht, zeigt, glaube ich, eher, dass Russland vor allen Dingen daran gelegen ist, in der Region weiter zu zündeln und ein Interesse an der Destabilisierung der Region hat. Das ist ja quasi das, wie soll man sagen, das klassische russische Instrument. Und hier muss man jetzt nicht wahnsinnig viel dazu beitragen. Russland ist sicherlich jetzt nicht hinter den Anschlägen zu vermuten. Aber es spielt Russland in die Karten, was da gerade passiert.
Und wenn man noch einen Schritt weitergehen würde von Destabilisierung, könnte man sagen, dass es aus russischer Sicht eigentlich bei beiden Konflikten um das Gleiche geht, nämlich darum, die Dominanz des Westens zu brechen?
Ja, ja und nein. Also auf einer ganz abstrakten Ebene vielleicht ja. Aber ich glaube, im konkreten Fall des Angriffs aus der Ukraine ging es ja darum, das russische Imperium wieder sozusagen zu erweitern. Dahinter steckt ja, glaube ich, eine viel klarere Vorstellung dessen, was man sein will, als das, was der Nahe und Mittlere Osten darstellt. Da geht es, glaube ich, vor allen Dingen darum, indirekt die Machtverhältnisse zu beeinflussen, ohne dass man jetzt das russische Territorium in diese Richtung ausweiten will. Aber natürlich gehört es zum Machtkalkül Moskaus mit dazu. Überall da, wo man eine Vormachtstellung der USA vor allen Dingen sieht, die Gelegenheit zu nutzen, die Macht zu reduzieren und damit die eigene Macht zu erhöhen. Also man sieht Macht da eigentlich immer als so ein relatives Spiel im Grunde genommen. Ne? Ich will mehr als der andere haben, egal wie viel das dann nachher eigentlich ist. Aber es ist, glaube ich, nicht 100% so das Gleiche. Das wäre, glaube ich, zu einfach gedacht.
Wir sehen ja im Nahen Osten, dass es aus Iran vor allen Dingen immer wüstere Drohungen gibt, dass irgendwie eine zweite Front entstehe, wenn Israel jetzt nicht im Gaza die Bombardierungen einstellen würde. Würden Sie sagen, dass der Nahostkonflikt im Moment die größere Bedrohung für den Frieden auch bei uns in Europa ist als der Krieg in der Ukraine?
Nein, das glaube ich nicht, denn da sind wir ja noch nicht so weit, dass der Konflikt als militärischer Konflikt jetzt den Iran schon mit beinhaltet. Iran arbeitet über Stellvertreter, Hamas und Hezbollah, hat bislang aber es vermieden, direkt in den Konflikt einzutreten. Einfach weil dem Iran spätestens seit dem zweiten Flugzeugträger klar ist, dass das eine ziemlich riskante Kiste werden kann und dass man nachher sein eigenes Regime möglicherweise sogar damit in Frage stellt oder riskiert, wenn man sich da jetzt direkt dran beteiligt. Das ist, glaube ich, etwas, wo zu Recht der Iran zurzeit zuckt. Er muss es aber vielleicht auch gar nicht. Es reicht zurzeit ja erstmal, über die Hamas Angst und Schrecken zu verteilen und damit die Vormachtstellung Saudi-Arabiens oder die mögliche Vormachtstellung Saudi-Arabiens den möglichen Friedensschluss oder die Annäherung zwischen Israel und einigen arabischen Staaten eigentlich zu unterminieren. Das ist, glaube ich, soweit ganz gut gelungen.
Auf der anderen Seite sieht man, dass die Solidaritätsbekundungen für Israel aus den westlichen Hauptstädten jetzt immer irgendwie mehr mit so einem Element der Sorge verbunden werden, dass es irgendwie in Gaza zu lange geht, dass zu schreckliche Bilder daherkommen, dass es irgendwie zu einer Situation führt, die am Ende niemand mehr kontrollieren kann. Und ich habe das Gefühl, dass vor allen Dingen auch die Amerikaner da massiven Druck ausüben, dass sie dem Netanyahu schon sagen, hör mal, das ist mit der Bodenoffensive, pass mal auf, was das für Folgen haben könnte.
Na klar, alle westlichen Staaten haben auch aufgrund der sehr martialischen Rhetorik der israelischen Regierung Angst vor den Bildern, die da produziert werden könnten von einem massiven Angriff auf den Gazastreifen, der ganz viele tote Zivilisten einfach produziert. Das kann ich auch total nachvollziehen. Gleichzeitig ist das natürlich keine sehr, sehr schlaue Empfehlung oder lässt natürlich die Israelis ratlos, solche Empfehlungen zu bekommen, wenn gleichzeitig immer noch, bis heute ja, Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel fliegen. Und sagen muss, naja, sorry, wie soll denn Israel unter der permanenten Bedrohung, das ist es ja nun seit einer Woche, und dem Beschuss denn dann seine Sicherheit wiederherstellen, wenn es nicht die Stellung der Hamas im Gazastreifen angreift, dass das schwierig ist, weil Stellung heißt nicht, bedeutet halt nicht, da ist irgendwie ein ausgebuddelter Graben, wo die drin liegen, sondern das sind halt dann Häuser, die im ersten Stock von Zivilisten bewohnt werden, von Palästinensern bewohnt werden und im fünften Stock oder auf dem Dach steht halt eine Raketenabschussanlage improvisiert. Das macht doch im Grunde genommen die Schwierigkeit der ganzen Sache auch und auch das Dilemma, sowohl das militärische Dilemma, dass man nicht zwischen Zivilisten und Hamas-Kämpfern unterscheiden kann, als auch das politische Dilemma, dass man das nicht so einfach auseinanderdröseln kann und sagen kann, du bist böse und du bist gut.
Wir sehen ja, dass die Ukraine mit großer Sorge auf ihre Verbündeten schaut und ob deren Interesse an einem Erfolg der Ukraine bestehen bleibt. Wie ist es denn bei Russland? Das ist ja gerade eben, ist der Putin zum ersten Mal seit dem Überfall auf die Ukraine in Peking angekommen, zu einem Gipfeltreffen, da geht es um die neue Seidenstraße und China ist ja sowas wie der große Bruder Russlands geworden. Muss Putin fürchten, dass sich auch die Interessen und Prioritäten Chinas durch die Ereignisse im Nahen Osten verschieben?
Ich glaube nicht, aber das ist jetzt wirklich ein bisschen Kaffeesatzleserei. Warum glaube ich das nicht? Weil die chinesische Politik eigentlich immer eher auf längere Linien gesetzt hat und so ein Störungsfaktor, also das, was jetzt im Nahen Osten passiert, ist im Grunde genommen ein Störfaktor für eine sonst eigentlich zwar sehr selbstbewusst immer stärker dominant und aggressiv auftretende chinesische Politik, aber etwas, wo man, ich glaube, das geht zu schnell und ist zu ruppig. Also von daher ist das etwas, wo die Chinesen jetzt, glaube ich, nicht die Prioritäten verschieben, dass sie insgesamt sich überlegen, okay, wie kriegen wir denn Stabilität ins System wieder rein, die uns dient und nicht Russland. Das ist, glaube ich, klar. Was das bedeutet, kann ich jetzt noch nicht, sagen. Müsste ich nochmal drüber nachdenken. Klar ist aber auch auf der anderen Seite, dass China Russland nicht fallen lassen wird. China hat kein Interesse daran, dass Russland diesen Krieg verliert, sondern ich glaube, dass man in Peking unheimlich gut damit klarkommt, wird Russland diesen Konflikt langsam aber sicher entweder für sich entscheidet, was auch immer das genau heißen mag, oder aber sozusagen runterkühlen kann, sodass Putin überlebt, das System in Moskau überleben kann und man im Grunde genommen in ein paar Jahren wieder auf einen normalen Kurs aus Pekinger Sicht, wie man seine Geschäfte betreibt, zurückkehren kann.
Aber was Sie gesagt haben, zeigt ja schon einen Widerspruch zwischen den Interessen. Wenn Sie sagen, Russland hat ein Interesse an Destabilisierung überall auf der Welt, um bestehende Verhältnisse in die Luft zu sprengen, während ja China als die wichtigste Exportnation ein Interesse daran hat, dass es halbwegs stabile Verhältnisse gibt, in denen man gute Geschäfte machen kann und was ja dann eher dafür spricht, dass sie einen ausgleichenden und dämpfenden Einfluss nehmen.
Ja, genau. Es gibt zumindest ein keine Kongruenz, wie man so schön sagt. Also nicht an allen Punkten sind chinesische und russische Interessen die gleichen, was jetzt erstmal nicht total verwunderlich ist. Ich meine, das haben wir auch, wenn wir hier nach Europa, in die Europäische Union gucken, auch unter allen Staaten, dass wir nicht alle hundertprozentig einer Meinung sind. Das ist ja erstmal nicht verkehrt. Die Frage ist, ob man sich bei großen Linien einig oder uneinig ist. Klar ist ja, Russland operiert über Chaos und China sicherlich nicht so sehr, wobei man jetzt auch nicht sagen, dieses Stereotyp ständig Träger muss, das ist sozusagen eine weise, vorsichtige Macht. China tritt in seinem weiteren Umfeld, aber auch hier in Europa, wir erinnern uns an Litauen, schon aggressiv auf, ne, und bullied andere Staaten. Das ist, glaube ich, nicht das Ding. Aber das Ziel ist dabei nicht, Chaos zu verbreiten, sondern das Ziel ist dabei, glaube ich, eher Kontrolle auszuüben. Das ist das Gegenteil von dem, was zumindest die Aspiration Russlands ist. Ich kann auch sagen, da gibt es eine Einsicht in die Grenzen der Macht. Da ist dann eher die Philosophie, okay, wenn ich keine Macht darüber haben kann, dann soll es halt auch kein anderer haben, dann lege ich es halt einfach in Schutt und Asche.
Wir haben ja im Ukraine-Konflikt immer wieder gesehen, dass die Bundesregierung zögert und abwartet und langsamer agiert als die Verbündeten. Nun reist Olaf Scholz heute als erster ausländischer Staats- und Regierungschef nach Tel Aviv, um Netanyahu zu treffen. Er zeigt also, dass er wirklich ganz vorne an der Spitze der Bewegung steht. Sagt das irgendwas über den Stellenwert der beiden Konflikte für die Bundesregierung aus?
Das könnte man in erster Linie so interpretieren. Vielleicht ist es auch etwas, wo man versucht, die Vergangenheit wettzumachen. Denn wir erinnern uns an diese, muss man sagen, peinliche Situation, dass alle wichtigen Staats- und Regierungschefs in Kiew gewesen sind und der Bundeskanzler nicht. Und er sich damals rausredete, er wollte kein Foto haben. Jetzt fliegt er ja quasi für ein Foto dahin. Also ne, es ist ja ein Kommunikationselement. Wir bringen ja nicht sozusagen die Lösung des Nahostkonfliktes mit. Also es geht schon ums Foto, also um das Symbol, das da gemacht wird. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Foto, ich hacke jetzt mal ein bisschen auf den Begriff rum, rezipiert werden wird, wenn tatsächlich in ein paar Wochen dramatische Bilder aus dem Gazastreifen da sind mit toten Zivilisten, mit einer militärischen Aktion, einer taktischen Operation der Israelis, die irgendwie schief gelaufen ist und es ist wirklich, was man sagen muss, shit, das hätte man verhindern sollen, wie dann die Bundesregierung dasteht mit der doch sehr starken Rhetorik jetzt, die man jetzt in der Anfangsphase geleistet hat. Also ob man da möglicherweise zu einer ähnlichen, soll man sagen, Zurückhaltung zurückkommt, die man jetzt als so bewundernswert und so, ne, also wir sind alle ganz durchdacht bei dem, was wir machen, ob man diesen Kurswechsel dann auf einmal wieder hinkriegt, wenn die Bilder irgendwann schlechter werden.
Ist es denn erstrebenswert oder ist es nicht eher so, dass jetzt die Bundesregierung, wie ich finde, in sehr wohltuender Weise gesagt hat, wir sind solidarisch mit Israel und dann kommt kein Aber, sondern wir sind solidarisch mit Israel, dass das natürlich eine Position ist, die man dann auch durchhalten muss. Davon kommen sie überhaupt nicht mehr runter.
Also Politik kann vieles, dass sie da nicht wieder runterkommen. Das ist dann teuer, wenn man dann wieder runterkommen will. Ne? Das ist, glaube ich, ganz klar. Sie haben auch insofern recht, was Sie eben in der Frage davor angesprochen haben. Es gibt ein anderes Verhältnis zu Israel. Ne? Das ist historisch viel, viel klarer eigentlich definiert. Aber wir sehen ja gleichzeitig auch, dass diese Regierung und ein Kanzler, der sagt, ich höre sozusagen auf die Bevölkerung, dass aus einer solchen Haltung, so eine Politik über, was will denn die Mehrheit der Bevölkerung zu definieren, auch möglicherweise gefährlich ist, wenn eben hier in der Bevölkerung, das sehen wir jetzt ja schon, wir doch so eine Stimmung haben, die eher, ich will nicht sagen kippen könnte, das klingt immer so dramatisch, sowohl der Diskurs über was passiert da, was ist richtig und was ist falsch, wie weit darf Israel gehen, das ist ja der eine Diskurs, den wir in Deutschland haben, und dann der eher aktivistische Diskurs, freies Palästina etc. etc. Wenn die Sachen stärker hochkochen und unberechenbarer auch in ihrer politischen Wirkung werden, dann sind wir ja doch wieder in der Situation, wo sich eine Bundesregierung dann eben nicht mehr Mehrheitsabstimmungen und irgendwelche Umfragewerte als Koordinatensystem für seine Politik nehmen kann. Und das war ja, zumindest in indirekter Art und Weise so insinuiert, in den letzten Monaten etwas, wo das Bundeskanzleramt gesagt hat, die Mehrheit der Bevölkerung möchte das nicht oder hat es sozusagen so verteilen lassen. So will ich es mal, glaube ich, sagen. Nicht, dass der Kanzler das selber gesagt hätte. Die Mehrheit der Bevölkerung will das nicht, die steht auf meiner Seite und so weiter und so fort. Ja, was mache ich denn, wenn auf einmal hier die Stimmung kippt, weil es eben ganz schreckliche Bilder aus dem Gazastreifen gibt? Das ist eigentlich eher das, wo ich gespannt bin, wie man sozusagen Kohärenz im Regierungshandeln beibehalten will. Bei zwei parallelen Konflikten, bei einer Ungeübtheit in solchen Konflikten, die die Bundesregierung, auch das hätte auch eine Merkel-Regierung nicht im Griff gehabt, das hat nichts mit dieser Regierung zu tun, aber die Ungeübtheit in solchen Situationen, ich glaube, dass wir da noch vielleicht möglicherweise die nächste Achterbahnfahrt vor uns haben.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your back stock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.